Bevor wir starten, willst du wissen, wie du selbst oder deine Mitarbeitende zu dem Businesspartner werden, den das Business wirklich braucht? Also zum Black Belt in Finance Business Partnering? Dann schau in die Shownotes. Und jetzt zum Podcast.
Diese Datenkompetenz, auf Zahlen zu gucken oder auch einen Sales Funnel zu bewerten, was bedeutet das eigentlich, wenn du hier, lieber Vertriebsleiter, so einen Sales Funnel lieferst? Was bedeutet das für unseren zukünftigen Cashflow? Diese Datenkompetenz, die muss ja erstmal freigesetzt werden. Und ich glaube, im Moment oder in der Vergangenheit war diese Datenkompetenz gebunden in S-Verweis bauen.
In einzelnen Köpfen, ne, im Zweifelsfall.
Ja, ganz genau, in einzelnen Köpfen irgendwie in Excel irgendwas bauen und am Ende kam irgendwie so ein Reporting raus. Aber diese Datenkompetenz wirklich Freiheit zu schaffen, dass die sich mit dem Vertriebler zusammensetzen und mal darüber diskutieren, ob kürzere Zahlungsziele auch für die Kunden akzeptabel wären. Oder abrechenbare Stunden, wieso irgendwie ein Anteil an abrechenbaren Stunden zu hoch, zu niedrig ist im Projektgeschäft. Mhm. Projektleiter sind per se jetzt nicht so Datenmenschen. Mhm. Finanzer schon. Und wenn man die Kapazität freischaufelt, hat man dann einen großen Pool an Menschen, die sich gerne mit Daten beschäftigen und dann sozusagen im Unternehmen schauen können, wo man Effizienzgewinne erzielen kann.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Martin, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass wir es mal geschafft haben, über ein sehr, sehr spannendes Thema zu reden, das uns beiden, glaube ich, sehr stark am Herzen liegt. Bevor wir aber in das Thema eintauchen, würde ich dich gerne bitten, dich einfach mal vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist deine Historie? Und natürlich will ich wissen, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Ja, hi Viktor. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, dass wir es mal zusammen schaffen hier. Ja, wer bin ich? Martin Sperling, Gründer von Lawyers BI. Ich wohne mit meiner Frau, drei Kids in Hamburg, habe Lawyers vor 6 Jahren gegründet, damals mit meinem Co-Founder zusammen. Vorher war ich viele Jahre als CFO, kaufmännischer Leiter, Berater in unterschiedlichsten mittelständischen Unternehmen tätig. Und genau, begonnen habe ich meine Karriere nach einer 2-jährigen Phase bei Accenture, dann in einem Family Office hier in Hamburg. Und genau, und brennen tue ich tatsächlich für Daten, Zahlen, Fakten, natürlich auch ein bisschen das Technische dahinter. Ich kann mich auch für Excel begeistern, wo wir nachher zu kommen. Genau, aber im Wesentlichen eigentlich für die Auswertung von Daten. Das treibt mich schon an, das macht mir schon Spaß.
Ja, ich glaube, das geht ja jedem oder sehr, sehr vielen Finanzlern zumindest so, ne? Also Transparenz, Datenauswertbarkeit, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir Finanzler im Finanzbereich irgendwann mal angefangen haben, ne? Diese Transparenz. Und ja, so wie du sagst, wir reden gleich übers Excel. Also wenn man dann so die Social Media verfolgt, manchmal wird der Excel total verteufelt. So nach dem Motto, Excel ist total oldschool, macht man gar nicht. Ich glaube, dieses ganz Schwarz-Weiße ist nicht richtig. Es kommt immer auf den Kontext an, ne? Wie stehst du dazu? Ich meine, du bist ja ähnlich wie ich. Du kommst ja aus dem Finanzbereich, sehr viel auch operativ gearbeitet, ne? Bevor du dich selbstständig gemacht hast. Welche Bedeutung hat für dich Excel? Was hast du da gesehen und warum hast du dich irgendwann mal entschieden und gesagt, hey, es gibt doch was Besseres als nur mit Excel?
Ja, also bin ich voll bei dir. Ich finde auch, Excel ist ein hervorragendes Tool. Excel wurde ja auch schon 20 Mal für tot erklärt. Jetzt mit KI wird es wieder für tot erklärt. Aber ich glaube, Excel hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und ich freue mich auch immer, wenn ich mal wieder einen Case habe, wo ich sage, okay, da ist Excel wirklich am sinnvollsten. Da kann ich jetzt mal einsteigen. Aber wie du schon sagst, man muss ein bisschen aufpassen. Und Excel ist da gefährlich, wo man so ein bisschen Excel-blind wird. Und ich würde fast sagen, ich war viele Jahre eigentlich so ein bisschen Excel-blind, weil mir das einfach viel Spaß gemacht hat und ich auch behaupte, ich konnte es irgendwie ganz gut, so wie die meisten Controller da, die eine Affinität haben, dann da wirklich auch ein ganz gutes Level erreichen. Wo ich aber gemerkt habe irgendwann, dass ich jetzt mal hochgucken muss und aus Excel raussteigen muss, ist eigentlich in meiner Rolle als CFO. Da habe ich wieder Reporting, war ich dabei, das Reporting zu erstellen, bis spät abends, tagelang, fast wochenlang irgendwie die Zahlen zusammengeschoben. Und dann war irgendwann ein Board-Meeting und die erste berechtigte Frage vom Investor war, na Martin, wie war denn der konsolidierte Umsatz und das Ergebnis im letzten Monat? Mhm. Und ich wusste es nicht. Mhm. Und da ist mir eben aufgefallen, okay, das kann irgendwie nicht wahr sein, dass ich jeden Monat das Gleiche mache, ewig und drei Tage da in Excel hängen, das Monatsreporting zusammenschiebe und dann am Ende noch nicht mal die Basisinformationen oder die Basisfragen beantworten kann. Und da war mir klar, okay, das muss anders gehen. Und das war der Ausgangspunkt für Lawyers tatsächlich, ja, als ich das gegründet habe, weil ich gemerkt habe, okay, das muss irgendwie besser gehen, sodass ich Zeit habe, drauf zu schauen auf die Zahlen.
Also ich glaube, solche Aha-Momente hat jeder von uns gehabt. Wenn ich mich noch an meine berufliche Anfangszeit erinnern kann, im Beteiligungscontrolling war es damals, da haben wir in Excel die ganzen Einzeltemplates von den Tochtergesellschaften eingesammelt, also Berichtswesen, Monatsabschluss, in Excel konsolidiert. Da haben wir uns damals schon ganz toll gefühlt, ne? Und irgendwann waren wir einen Schritt weiter und haben dann so richtige geile Dashboards und Reportings mit S-Verweisen und Wenn-Dann-S-Verweisen aufgebaut. Das war schon mächtig, aber wehe, du hast mal einen Formelfehler gemacht oder ein Kollege hat dich mal vertreten und hat da mal einen Report selber mal weiterentwickelt, sag ich mal, ne?
Ja.
Das konnte dann ordentlich in die Hosen gehen, ne? Und ich glaube, bei solchen Sachen kommt Excel dann durchaus an die Grenzen, wo es dann wirklich ums Standard-Reporting geht, ne? Also wo man dann komplexe Excel-Dateien anfängt zusammenzustellen, nur weil man ja kein Tool hat oder will oder wie auch immer, ne?
Ja, genau. Also die Frage ist ja, wo ist Excel gut? Wo sollte man es nutzen und wo eher nicht? Und Alles, was Standard-Reporting ist, also wo sich Sachen eben wiederholen, wo die Anforderungen gleich sind, da ist aus meiner Sicht Excel eben nicht mehr das Richtige, weil das ist letztlich ein Prozess, den muss man einmal definieren, automatisieren. Und da sind andere Tools eben weit voraus. Wie gesagt, das ist ein Grund und ein Antrieb, weshalb wir Lawyers oder ich Lawyers gegründet habe, weil wir genau das da machen. Für Planung zum Beispiel, Budgetierung, finde ich nach wie vor Excel genau das richtige Tool, weil da kann ich mich komplett austoben. Jede Planung ist unterschiedlich, jedes Budget, da habe ich andere Treiber, andere Schwerpunkte. Von Unternehmen zu Unternehmen ist es unterschiedlich, je nach Struktur, genau, welche Treiber man da nutzen will, Detaillevel und. Da ist Excel wirklich gut, weil da... Es gibt zwar Tools, aber die sind entweder so komplex, ja, dass ich dann zwar diese ganzen Logiken da reinbauen kann, aber bis ich das verstanden habe, dann muss ich ein halbes Studium machen. Oder eben sie sind so eingeschränkt, dass ich am Ende nicht so planen kann, wie ich möchte. Mhm. Deswegen setzen wir auch nach wie vor da ganz stark auf Excel. Da kann, glaube ich, das ganze KI-Thema jetzt ganz spannend werden. Da haben wir Ansätze, um das zu unterstützen. Aber am Ende finde ich Excel da gut. Und bei allen Ad-Hoc-Auswertungen. Also wirklich mal, ich muss hier irgendwie eine Auswertung machen, eine kurze Analyse von irgendwelchen Fragestellungen. Da ist Excel eben extrem einfach, niederschwellig und funktioniert eben ganz gut. Ja. Und da, also für die beiden Anwendungsfälle sehe ich eben Excel auf jeden Fall da. Und da würde ich auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn er das weiterhin da in Excel macht.
Ja. Und jetzt kommt Werbung. Gerade in wachstumsstarken Mittelständlern, bei Buy und Build, oder im Private Equity Umfeld muss Reporting schnell funktionieren. Doch oft fehlt genau das. Belastbare Transparenz, saubere Konsolidierung und ein Reporting, das Investoren, Banken und Beiräte überzeugt. Die Financial Management Suite von Lawyers BI ist dafür gemacht. Als Reporting as a Service verbindet Lawyers BI Tool und Finance Know-how in einer Lösung. Schnell, live, modular erweiterbar und sofort einsatzbereit. Ideal für CFOs, Controller und auch für Interim Manager, die in kurzer Zeit klare Strukturen und investorenfähiges Reporting schaffen müssen. Werbung Ende. Ja, genau. Also ich glaube, wir bewegen uns, glaube ich, in einem ähnlichen Kreisen, sage ich mal. Ne? Und ich rede auch einmal mit kaufmännischen Leitern oder auch mit Interim-CFOs. Ja. Und die berichten mir immer von ganz, ganz, ganz breiten Anforderungsprofilen, die sie haben oder das von ihnen erwartet wird. Ne? Also die müssen auf der einen Seite sehr stark operativ Systeme und oft ist es Excel ganz in der Tiefe beherrschen und gleichzeitig müssen sie sich mit der Neuausrichtung, mit der Strategie des Unternehmens beschäftigen. Und da ist halt tatsächlich die Frage, wie viel Zeit schaffen die tatsächlich, sich mit Strategie zu beschäftigen, wenn die dann bis zum Hals in Excel Reporting, also wirklich nicht da, wo du sagst, irgendwelche Sachen modellieren, da sehe ich es genauso wie du, da ist Excel einfach sehr, sehr intuitiv und sehr leicht anwendbar, aber im Standard-Reporting bis zum 15. des Folgemonats im Excel das Ganze abbilden, das kann doch nicht Sinn der Sache sein, ne?
Nee, absolut, absolut. Und da ist in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Mhm. Und ich glaube, was ich jemandem raten würde, wenn er auch so nach Profilen sucht, nach Interimern oder nach Festanstellung im Finanzbereich, hätte ich vor einiger Zeit sicherlich noch gesagt, naja, die müssen auf jeden Fall Excel können und das muss tief sitzen. So. Inzwischen denke ich immer mehr, die müssen zwar Excel können, aber die dürfen Excel eigentlich nicht lieben. Sie müssen es fast so ein bisschen hassen, weil dann stellt sie sicher, dass sie nur das, was wirklich nur in Excel geht, auch in Excel machen. Und für andere Sachen suchen sie sich gute Lösungen. So. Und dadurch hast du einen Effizienzgewinn. Jemand, ein Finanzer, ein interimskaufmännischen Leiter, der sich aufs Ergebnis konzentriert und auf die Business-Seite, der vergräbt sich nicht, so wie ich das früher gemacht habe, tagelang und wochenlang in irgendwelchen Excel-Formeln. Ja? Mhm. Weil der möchte schnell zum Ergebnis kommen. Und genau, das würde ich meinem früheren Ich, glaube ich, sagen. Junge, mach mal den Kopf hoch, guck aufs Geschäft und konzentriere dich nicht so sehr auf die letzte Excel-Formel.
Das heißt, okay, das ist ein guter Hinweis. Ne? Also das heißt, eigentlich muss man da so ein bisschen leiden und leiden wollen, so ein Stück weit, ne? Wenn man zu tief ins Excel einsteigt, um daraus dann zu sagen, okay, wie kann ich diesen Schmerz meiden? Ne? Was kann ich optimieren? Wie kann ich meine Standardsachen, die ich vielleicht jeden Monat machen muss, wie kann ich das lösen außerhalb von komplexen Formeln, vielleicht mit einem coolen Tool oder so, ne? Wo es dann mit einer automatischen Anbindung und vielleicht auch automatischen Dashboards einfach bereits mit validierten Zahlen und so weiter alles automatisch funktioniert. Ne?
Ja, genau. Also das merke ich bei uns im Kundenkreis. Teilweise bin ich dann im ersten Moment erstaunt, wie wenig Excel-Kenntnis dann, weil man kriegt das so mit, dann ist da sehr wenig Excel-Kenntnis da und dann frage ich mich, wie bist du in die Position gekommen, so, dass du, weiß ich nicht, kaufmännischer Leiter, CFO bist. Aber die Personen stellen aus Business-Gesichtspunkten häufig die besten Fragen. Mhm. Die interessieren sich nämlich für die Entwicklung des Working Capital, ja. Wir haben Cash-Problem, gehen da tiefer rein. Das heißt, die kommen von der Business-Partner-Sicht und stellen extrem relevante Fragen.
Also steuerungsrelevante Themen, oder?
Steuerungsrelevante Fragen. Mhm. So, das ist fast so ein Profil. Ich glaube, man muss schon Excel können. Also das ist ganz ohne, ist sehr schwierig, weil da braucht man zumindest einen guten Mitarbeiter, der einem das abnimmt. Aber wie gesagt, wenn man zu sehr für Excel brennt, so wie ich das früher gemacht habe, dann übersieht man, glaube ich, die Möglichkeiten durch Automatisierung und Effizienz, also da effizienter zu werden und auch den Mehrwert zu heben, den man im Finanzbereich dann eigentlich bieten kann.
Ich glaube, das ist so, also mir fällt da eine Analogie ein. Ich glaube, das ist so wie dieses autonome Fahren, das wir hoffentlich irgendwann haben. Ne? Also das Auto mag, egal wie weit, egal wie schnell, alleine fahren, aber wenn derjenige, der den Knopf drückt, ohne jegliche Verkehrskenntnisse dahinter sitzt, wird es weiterhin schwierig bleiben, oder? Also und so ist es, glaube ich, hier auch. Klar, Automatisierung und so weiter und so fort, aber Excel bleibt, ne? Aber lass uns vielleicht mal ganz konkret als so ein Use Case ein draufschauen, ne? Also was ist so ein typischer Use Case? Was ist so ein typischer Kunde, der auf euch zukommt? Was sind so Probleme, mit denen er kämpft und wo er sich dann eine Lösung oder Abhilfe erhofft?
Ja, bei uns, wir haben dadurch, dass ich viele Jahre eben im Private Equity tätig war, ist Lawyers auch sehr stark verankert bei Private Equity Beteiligung. Das heißt, ein Großteil unserer Kunden haben einen Private Equity Hintergrund. Und das ist dann meistens auch der Trigger dafür, dass überhaupt Wert und Fokus auf das Thema Reporting gelegt wird. Und in dem Moment, wo eben Fokus auf Reporting liegt, überlegt man sich, wie kriegen wir das überhaupt hin? Ja? Also vorher ist dann häufig tatsächlich die DATEV BWA, ja, die hat dem Unternehmer, ich sag mal, gereicht, so als Reporting, wenn man das so bezeichnen könnte. Und jetzt kommt jemand und sagt, nee, das reicht uns aber nicht. Wir wollen da mehr Erkenntnisse haben. Und das ist sozusagen der Triggerpunkt. Und die nächste Stufe, also meistens gibt es dann doch schon mehr als Dativ BWA, aber das ist dann diese klassische, wir haben uns mal die SUSA gezogen, haben in Excel irgendwie was aufgebaut und haben ein Reporting. Aber das reicht eben auch nicht für wirkliche Transparenz. Das reicht dann für ein Bankenreporting, weil die Bank guckt da in der Regel nicht so tief rein. Aber, und das schätze ich eigentlich sehr an dem Private Equity Geschäft, die Professionalisierung, die wird durch diesen Fokus auf diese datengetriebene Steuerung ins Unternehmen gebracht.
Total. So.
Und natürlich kommt durch PEs zum Beispiel auch häufig so ein Finanzierungsdruck rein, ja, weil man auf einmal eine Kreditlinie hat, die bedient werden muss. Das heißt, man muss sich über Covenants Gedanken machen. Der Druck ist da, um mehr Transparenz zu haben. Und da, sobald es ein bisschen komplexer wird, genau, streckt Excel eben dann doch alle Viere von sich, beziehungsweise der Controller, der das machen muss. Und da suchen die eben nach einer Möglichkeit, effizienter an besseres Reporting zu kommen.
Also das mit Private Equity kann ich total unterstreichen. Ich habe auch mal mit Private Equity zusammengearbeitet und man kann über die sagen, was man will, aber was die gut können, ist tatsächlich, sag mal, saubere Prozesse aufzusetzen oder einzufordern und das auch im Reporting und Abschlussprozess. Ne? Und ich glaube, neben den Vorteilen, die du gesagt hast, hat es auch einen weiteren großen Vorteil, denn wenn man sich nicht mehr mit dem Reporting selber beschäftigt, kann man dann mit dem Output des Reportings sich anfangen zu beschäftigen. Ne?
Ja.
Und das ist ja das, was ja uns Finanzlern zu Recht oft nachgesprochen wird. Ja, wir sind ja an den Number Cruncher. Ne? Also da wird dann Abschluss gemacht und die Budgetierung und der nächste Forecast und so weiter. Ne? Aber was fängt man damit an? Welche Informationen braucht man, um das Business wirklich zu steuern? Das sind ja die eigentlichen Fragen, wo wir auch gut beantworten können, wenn wir endlich mal Freiräume haben. Ne?
Ja, genau, absolut. Das ist auch wieder sozusagen in der Rolle als CFO damals, da hatten wir verschiedene Herausforderungen, die ich als Geschäftsführer dann, also nicht mal als Rolle als CFO, sondern als Geschäftsführer hatte, dass wir so ein Cultural Change Projekt gemacht haben. Dann haben wir einen Verkauf vorbereitet, der natürlich auch finanzlastig ist, aber natürlich auch noch viel mehr mit sich bringt. Und wir haben Zukäufe gemacht, sonst irgendwas, wo viel mehr notwendig war, als nur Zahlen zu crunchen. Und das alles war eigentlich nur möglich dadurch, dass ich vorher glücklicherweise eben diese Automatisierung hinbekommen habe, über die Financial Management Suite, die ich mir damals gebaut habe. Also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich es gemacht hätte oder ich hätte einfach nicht mitgemacht. Und da sehe ich eben das große Potenzial und sehe auch, dass es sozusagen passiert auf Kundenseite, dass in dem Moment, genauso wie du sagst, wenn da nicht jemand sitzt und seine Zeit für Zahlen zusammenschmeißen verbrät, sondern Zeit hat, draufzuschauen, dann kommen da auf einmal Erkenntnisse, dann kommt eine bessere Kommunikation mit der Geschäftsführung, mit den, also die Kostenstellenleitern oder mit den Standortleitern, darüber, was die Zahlen eigentlich aussagen. Und da entsteht auch eine neue Wahrnehmung auf den Wert von Zahlen. Tatsächlich ist es jetzt wieder in einem Case, ein Unternehmen wird gekauft, dann sagt der Investor, die kommen dann häufig zu uns und sagen, Mensch Martin, hier brauchen wir ein ordentliches Reporting, kannst du das mal machen? Dann machen wir das. Und das Management ist dann so mittelbegeistert, weil die den Wert da nicht sehen und kostet natürlich auch alles was. So, aber in dem Moment, wo es dann aufgesetzt ist, dann sehen sie das erste Mal, könnte man sagen, ein aussagekräftiges Reporting. Also als Beispiel bei uns kann man, wenn du eine GNV siehst, kannst du mit 3 Klicks oder eigentlich 2 Klicks bis auf Buchungsebene runtergehen. Das heißt, jede Abweichung, jede Entwicklung, jede Zahl kannst du sofort erklären, weil du wirklich den Inhalt verstehst. Welche Rechnung war das? Welcher Lieferant oder welcher Kunde hat dafür gesorgt? Und es ist ein ganz anderer Wertbeitrag, als wenn du so eine SUSA-basierte G&V in Excel siehst. Da weiß eigentlich nichts mit anzufangen, außer unterm Strich, naja, war positiv und die Marge stimmt. Aber sagen tun dir die Zahlen nichts. Und wenn die Erkenntnis einmal da ist, dann entsteht auf einmal ein ganz anderer Zugang zu dem Finanzthema und wird nicht mehr als Cost-Center gesehen, sondern wirklich als wesentlicher Bestandteil in diesem ganzen, in dem übergreifenden Business-Kontext.
Das ist ein interessanter Aspekt, den du reinbringst. Und zwar, wir haben ja bisher ganz stark drauf geschaut und sagen, okay, was hat Finance davon? Ne? Also klar, wir schaffen uns Freiräume, Wir beschäftigen uns nicht mit diesen manuellen Tätigkeiten, Fehler und so weiter, Kopfmonopole, alles was, wo wir sagen, Pain in the neck bei Finance, das damit lösen wir, wenn wir ein gescheites System haben. Aber du hast jetzt die Kundenperspektive reingebracht, also die interne Kundin, ne? Und du hast vorher auch bewusst gesagt, da bin ich hellhörig geworden, nicht in deine Funktion als CFO, sondern in deine Funktion als Geschäftsleitung, also Management, ne? Also auch Management im Unternehmen, das jetzt nicht zum Finanzbereich gehört, profitiert enorm von einem stabilen Reporting, richtig?
Absolut, genau, weil, um ein Beispiel zu nennen, wir reden jetzt viel über Finanzzahlen, aber grundsätzlich redet man bei LinkedIn und überall natürlich auch viel über so datengetriebene Organisationen. So, also Daten sind ja noch mehr als Finanzen. Und bei uns kann man im Tool neben den Finanzzahlen eben auch alle möglichen anderen Zahlen, zum Beispiel Vertriebskennzahlen oder auf Stunden, abrechenbare, nicht abrechenbare Stunden und so weiter, alles mit abbilden. Und ich sag mal, der Sales, Head of Sales, der hat jetzt aber kein Interesse, sich irgendwie die Forderungslaufzeiten anzuschauen oder unsere Zahlungsziele. Ja? Interessiert ihn nicht, er fokussiert sich auf Sales. Der Finanzer, wenn der aber mal drauf schaut und sagt, naja, ob wir jetzt 30 oder 14 Tage Zahlungsziel haben, das hat ganz schön Impact auf meinen Cashflow. Das heißt, diese Datenkompetenz, auf Zahlen zu gucken oder auch einen Sales Funnel zu bewerten. Was bedeutet das eigentlich, wenn du hier, lieber Vertriebsleiter, so einen Sales Funnel lieferst? Was bedeutet das für unseren zukünftigen Cashflow? Diese Datenkompetenz, die muss ja erstmal freigesetzt werden. Und ich glaube, im Moment oder in der Vergangenheit war diese Datenkompetenz gebunden in S-Verweis bauen.
In einzelnen Köpfen, ne, im Zweifelsfall.
Ja, ganz genau, in einzelnen Köpfen irgendwie in Excel irgendwas bauen und am Ende kam irgendwie so ein Reporting raus. Aber diese Datenkompetenz wirklich Freiheit zu schaffen, dass die sich mit dem Vertriebler zusammensetzen und mal darüber diskutieren, ob kürzere Zahlungsziele auch für die Kunden akzeptabel wären. Oder abrechenbare Stunden, wieso irgendwie ein Anteil an abrechenbaren Stunden zu hoch, zu niedrig ist im Projektgeschäft. Mhm. Projektleiter sind per se jetzt nicht so Datenmenschen. Mhm. Finanzer schon. Und wenn man die Kapazität freischaufelt, hat man dann einen großen Pool an Menschen, die sich gerne mit Daten beschäftigen und dann sozusagen im Unternehmen schauen können, wo man ja Effizienzgewinne erzielen kann.
Ja, also ein total wichtiger Aspekt. Ne? Ich habe es ja gerade im Vorgespräch gesagt, ich war die letzten zwei Tage in Frankfurt an so einem Finanz- und Controller-Kongress und das ist unglaublich, wie viele Finanzverantwortliche beklagen, dass die so stark mit den Daten sammeln, Daten validieren, beschäftigt sind, so dass sie nicht zu dem kommen, was du gerade sagst, ne? Sich mit dem Business unterhalten, ne? Also ja, quasi auch die Business-Partner-Rolle so ein Stück weit zu übernehmen, egal ob das jetzt Sparing, Entscheidungsunterstützung, was auch immer, die kommen dann einfach über eine gewisse Schwelle nicht hinaus, weil sie so stark in diesem Datensumpf stecken irgendwie, ne?
Ja, also es sind zwei Aspekte, oder genau, also der eine ist einmal die Zeit, die ich überhaupt dafür verwende, das aufzusetzen, ja. Das andere ist, dass ich auch blind werde. Also das war bei mir damals, ja, dann habe ich Stunden und Tage da in diesen Zahlen rumgeklimpert und ich war komplett blind. Diese Umsatzzahl, die war die ganze Zeit vor mir, aber ich habe sie nicht mehr wahrgenommen, weil ich halt in Formeln so verkopft war. Und ich brauchte immer einen Sparringspartner. Also damals war zum Glück, hatte ich einen super so Investmentmanager auf der PE-Seite, dem ich die Zahl einfach mal rübergeschoben habe und der hat drauf geguckt und gesagt, kann nicht stimmen. So, weil ganz offensichtlich war das ein Fehler, wenn man einfach mal drauf geguckt hätte, aber den habe ich gar nicht mehr gesehen. Also diese Zahlenblindheit, die man hat, wenn man sich zu sehr mit dem Zusammenschieben der Zahlen beschäftigt, da kommt man, also zumindest ich hatte nicht die Kapazität. Wahrscheinlich gibt es jemanden, der das besser kann. Aber ich, für mich war das extrem schwer, da dann rauszukommen und einmal nüchtern auf die Zahlen drauf zu gucken.
Martin, ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt mit dir betrachten. Und zwar, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, mit Lios, also jetzt mit euch, mein manuelles Reporting, sage ich mal, abzulösen. Also ist es jetzt ein mega Mammutprojekt, sage ich mal, wie so eine S/4HANA-Einführung, in Klammer hoffentlich nicht, ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie läuft das?
Ja, tatsächlich ist es für uns ein super relevanter Aspekt. Also kurze Antwort, nein. Es ist sehr, sehr niedrigschwellig eigentlich, die Einführung. Aber warum ist das auch so wichtig? Wie gesagt, wir haben PE-Background und häufig kommen die Unternehmen, bei denen wir das einführen, gerade aus dem Verkaufsprozess. Mhm. Das heißt, alle Beteiligten sind extrem gestresst und haben schwierige Wochen hinter sich. Und wenn wir dann mit einem großen Projekt ankämen, wo die irgendwie Stunden und Tage mit uns in irgendwelchen Workshops sitzen müssten, das würde einfach nicht funktionieren. Deswegen haben wir es von Anfang an, haben wir da Wert drauf gelegt. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass der Aufwand auf Kundenseite für das technische Setup, sagen wir eigentlich immer, liegt so bei einer Stunde. Wir brauchen die Buchhaltungsdaten einmal, einen Abzug, und dann machen wir den Rest. Und innerhalb von 2 Wochen schaltet man das System dann eigentlich frei. Und dann hat man komplett G&V, Bilanz, Cashflow, Working Capital, also Private Equity Niveau, Reporting, Punkt. Also es ist wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Und was dann passiert, deswegen dauert die inhaltliche Einführungsphase häufig doch ein bisschen länger, dann hat man auf einmal diese Transparenz. Und Steffi ist, Mensch, unser EBIT, das wackelt so. Warum ist denn das so? Naja, ihr grenzt Umsatz
nicht. Ja, genau. Mhm.
So, das heißt, dann entfaltet sich eigentlich schon sozusagen der Vorteil des Systems und man geht in diese inhaltliche Bearbeitung. Aber das technische Setup ist wirklich, wie gesagt, aus unserer Sicht eine Stunde. Wenn man mal eine extra Schleife drehen muss, 2 Stunden, und dann erledigen wir den Rest.
Also ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Hast du richtig gesagt, dass innerhalb von einer Woche schon die Software angeschaut werden kann?
2 Wochen.
Also das ist ja aber nichts.
Ja, 2 Wochen sagen wir immer, wir schaffen es häufig auch in der Woche, aber Zusagen tun wir eigentlich immer 2 Wochen. Kleiner Disclaimer, wenn wir jetzt Beteiligungen haben, die in 6 verschiedenen Ländern von China bis Nordamerika Beteiligung haben, dann ist häufig das Projektmanagement, die Leute mal an die Strippe zu kriegen und zu sagen, wir brauchen jetzt folgende Informationen von euch, die verzögern das. Aber von, wir haben die Daten und den Zugriff auf die Daten bis zum Setup, das dauert in der Regel 2 Wochen. Und in den 2 Wochen muss der Kunde nichts machen. Also der kann dann in Urlaub fahren.
Das ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, ne? Weil was ja alle heutzutage haben, ist ja, beziehungsweise was sie nicht haben, ist Zeit. Ne? Also Zeit, sich in weitere Themen einbinden zu lassen über weitere Stunden und Stunden. Und ja. Das heißt, nach so einem Kickoff, wo dann viel Input an euch gegeben wird, übernimmt ihr den Ball sozusagen und setzt erstmal was auf, ne? So habe ich es verstanden. Und da kann man sich das mal anschauen. Da kann man das mit Real-System und mit Real-Daten sozusagen weiterarbeiten und dann anfangen, an dem Thema bereits Optimierungen vorzunehmen. Ne?
Ganz genau. Ja. Also aber es ist ein Riesenthema, also auch bei uns sozusagen im Vertrieb, in der Überzeugungsarbeit, dass die Leute mir das glauben, ja, weil das, ja. Das steht dann immer auf der Folie, so eine Stunde Aufwand auf Kundenseite, und ja, da sind die natürlich skeptisch, ja, weil die so Softwareprojekte sind bekanntermaßen häufig aufwendiger, aber
Zeit und Nerven rauchen, ne, so für die meisten.
Ja, ganz genau.
Zumindest, ne, ja.
Ja, und da kann ich aber sicher sagen, dass es wirklich in der Regel deutlich weniger Aufwand ist.
Ja, also ihr seid dann schon, kann man auch sagen, Problemlöser, ne? Also weil alle anderen, ich sehe es.
Den Anspruch
auch,
haben wir, ja.
Habt ihr dann tatsächlich? Okay.
Den Anspruch, Probleme zu lösen, ja. Das, ja. Also das auf jeden Fall.
Ja. Nee, weil das ist ja das, also wenn ich auch mit Finanzverantwortlichen unterhalte und die wollen alle Transformationen, die wollen neue Systeme haben, natürlich, ne? Aber alle sagen sich und fragen sich, wie soll das jetzt noch gehen zu der Last, die wir jetzt schon haben. Ne? Alle haben jetzt schon Überstunden und jetzt noch ein System oder BI oder was auch immer Projekt, das backen wir nicht. Und euer Ansatz hört sich tatsächlich sehr schlank und sehr kundenfreundlich an. Ne? Das kann man schon so sagen. Ne?
Das hoffen wir ja, genau. Ja, ich habe da immer, das habe ich auch mal auf LinkedIn gesehen, da gibt es ja viele Bilder, aber ein Bild, wo die alten Ägypter bauen die Pyramiden und ziehen sozusagen auf irgendwelchen, mit irgendwelchen Seilen diese Steine durch den Sand.
Ja, ja.
So. Und dann steht ein Verkäufer daneben und will denen das Rad verkaufen. Mhm. So. Mhm. Und dann sagen die, nee, wir haben keine Zeit jetzt, wir müssen die Pyramiden fertig bauen. Und ab und zu fühle ich mich so, wie der Verkäufer mit dem Rad.
Ich glaube aber tatsächlich, ich meine, ich habe ja auch früher auch mal Systeme eingeführt, sagen wir in meiner Rolle als Controlling oder Controlling-Verantwortlicher. Und das war schon auch nicht ohne, muss ich zugeben. Ne? Das war schon sehr zeitintensiv. Aber ich bin froh, dass heute, und jetzt du beschreibst es, ne, andere Ansätze einfach möglich sind. Ne? Dass da einfach auf der Kundenseite dann nicht mehr so viel abverlangt wird und der Kunde einfach schnell und unkompliziert eine gute Lösung bereits bekommen kann. Ne?
Ja, das, also da muss man auch einfach sagen, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Also wir setzen ja viel auf den ganzen Power BI-Technologie von Microsoft. Mhm. Das ist noch nicht mal, dass wir das jetzt besonders toll können, sondern das ist einfach, die Technologie ermöglicht dieses schnelle Aufsetzen, diese schnelle Verbindung von Daten, alle Buchhaltungssysteme, die es gibt, können angebunden werden, auch alle zusätzlichen Systeme. Und das kommt sozusagen so ein bisschen out of the box da raus. Mhm. Das war, ich sag mal, früher, wo man wirklich noch Software entwickeln musste und Schnittstellen, irgendwie, wo Softwareentwickler irgendwelche Lastenheften geschrieben haben, da war das natürlich ganz anders. Und das wird jetzt noch schneller natürlich durch die KI. Das heißt, das Aufsetzen der Schnittstellen, wenn es bei uns jetzt irgendwie für eine Schnittstelle 2 Stunden Arbeit im Hintergrund war, dann wird es zukünftig wahrscheinlich 10 Minuten dauern. Da arbeiten wir natürlich auch stark dran, dass der Kunde davon profitiert, von der neuen Technologie, ohne dass er sich selber damit beschäftigen muss.
Also das heißt aber, wenn ich Finanzverantwortlicher bin oder Interimsverantwortlicher bin im Finanzbereich und ich höre oder spüre, ich habe keine Zeit oder wir sind sowieso landunter, genau das muss eigentlich der Trigger sein, um sich bei dir zu melden, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also zumindest, genau, wenn die mangelnde Zeit daherkommt, dass man viel Zeit damit mit dem Erstellen des Reportings und irgendwelchen Analysen in Zahlen verwendet, dann das geht besser.
Klasse. Also ich wünsche mir manchmal, oder ich wünsche mir jetzt im Moment, dass das, was ihr macht, ich schon vor 15 Jahren gehabt hätte oder kennengelernt hätte. Dann hätte mir einige Wochenenden gespart, um da neue Tools einzuführen. Cool, Martin, vielen herzlichen Dank. Wie kann man dich erreichen, wenn jemand tatsächlich sagt, hey, cool, da will ich mal genauer hinschauen?
Ja, also bei LinkedIn bin ich aktiv, also da gerne einfach anschreiben, anpingen mit Verweis auf den Podcast, ansonsten tatsächlich über unsere Website, da Kontaktformular oder direkt einen Termin buchen, eine Demo buchen, dann landet man in der Regel auch bei mir oder einer Kollegin, einem Kollegen.
Klasse. Und ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken. Martin, vielen herzlichen Dank. Sehr spannendes Gespräch. Hört sich sehr niedrigschwellig an, wie du sagst. Also von daher nur zu. Ne?
Perfekt. Vielen Dank.
Danke sehr.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.